Wo die Geister wohnen. Dieser Podcast öffnet die Türen zum ganz normalen Paranormalen. Willkommen zu fabelhaft geisterhaften Zwiegesprächen, in denen Autorin Gabriele Haßmann mit uns in die geheimnisvolle Welt adeliger Gespenster und berühmter Persönlichkeiten eintaucht, die nach dem Tod keine Ruhe finden und gemeinsam mit Fachleuten des Übersinnlichen die dunklen und weniger dunklen Ecken des Paranormalen beleuchtet. Also, zündet die Kerzen an, haltet euren Talisman bereit. Es wird schrecklich schön.
Ja, da ist wieder die Gabriele Haßmann. Auch heute wieder ist mein Hund Bari mit dabei, wie immer eigentlich.
Mhm.
Und ich sitze wieder der Asta gegenüber.
Hallo. Und Bari ist irgendwie besonders gut drauf heute, weil der rollt sich da die ganze Zeit fröhlich über den Teppich und hat Spaß.
Der hat immer Spaß.
Ja, sehr gut. Jedenfalls wieder ist er unser Geisterfaktotum, Geisterpodcast-Faktotum geworden. Worum wird es denn heute in dieser Folge gehen, liebe Gabi?
Heute geht es um den großartigen Raimund.
Mhm.
Den ich als sehr lustig eigentlich empfinde, obwohl er ja nicht so der Komödiant war, auch wenn er teilweise diese Rollen gespielt hat. Er dürfte ja ziemlicher Grantler gewesen sein, was ich so seiner Biografie entnommen habe. Cholerisch veranlagt, ein bisschen grob in seiner Art und Weise, auch wie er mit Frauen umgegangen sind. Also jetzt nichts schrecklich Böses, aber schon so, ja, so ein bisschen Grobian, würde ich sagen, ja. Großartiger Schauspieler natürlich, einer der Vertreter des Altwiener Volkstheaters, neben Nestroy zum Beispiel.
Mhm.
Kennt jeder, Ferdinand Raimund ist ein Begriff. Sehr viel geschrieben, sehr viel gespielt. Ja, er hat schon gewusst, was er macht.
Ich habe gelesen, er hat 170 Rollen geschrieben.
Ja, ja, er war ja auch sehr umtriebig. Er wollte auch immer so ein bisschen mehr, als er gemacht hat. Also das war auch einer von denen, die nie genug gehabt haben, das gesagt haben, so, jetzt lege ich mich da mal fest. Er wollte immer mehr. Es hat ihn sehr gekränkt, wenn man ihn nicht genug anerkannt hat. Also er war schon einmal selbstmordgefährdet, nachdem er ihn ausgebuht hat auf der Bühne. Er war ja auch grundsätzlich sehr, sehr schwermütig. Also ich glaube, er hat auch schon zur Depression geneigt. Und Kritik an seiner Person oder an seinen Rollen oder an seinen Darbietungen konnte er nicht vertragen.
Ja, ich habe das Gefühl, wie ich mir das ein bisschen eingelesen habe, dass die Geschichten aus seiner eigenen Biografie und wie er oft Situationen so gehandelt hat, erinnern sehr stark an die Figuren, über die er geschrieben hat. Ne? Wie eine Figur aus seinen eigenen Stücken irgendwie drauf
stimmt,
ist.
Stimmt, sicher. Ja, ja, das hat schon eine gewisse Ähnlichkeit. Vielleicht hat er das auch wirklich einfach so gelebt. Was er gespielt hat, hat er dann vielleicht auch gelebt.
Jetzt war es aber bei ihm so, dass er nicht aus einer Künstlerfamilie stammte. Er war Zuckerbäckerlehrling,
ja, ja.
Wie ich gelesen habe, und das nicht irgendwie so vorgezeichnet war, sein Weg. Weißt du über diese Zeit ein bisschen mehr, wie das entstanden
ist? Nicht wirklich. Also er hatte halt einfach ein paar Vorbilder und das hat ihm halt dann inspiriert und dann hat er es einfach gemacht. Ein Macher halt.
Ein Macher. In welcher Zeit sind wir da gerade unterwegs?
Wir sind Anfang des 19. Jahrhunderts.
Ich habe gesehen, er ist nicht so alt geworden, nur 46.
Nein, er ist nicht so alt geworden, was sicher seiner Schwermut, Depression, seinen ganzen Schwierigkeiten, also er war ja auch ein Phobiker. Ja, glücklich war der nicht, glaube ich. Er ist schon in seinem Beruf und in seinen Rollen aufgegangen, aber ob er wirklich glücklich war, obwohl Glück in der Liebe hat er ja unter Anführungszeichen gehabt, auch wenn er mit eifersuchtsgeplagten Frauen zu tun hatte, aber trotzdem hat er ja geliebt und wurde geliebt. Also eigentlich hätte er schon Grund gehabt, auch glücklich zu sein, aber er war nicht zum Glück geboren.
Im wahrsten Sinne des Wortes ein Zerrissener, wenn man
genau,
so will.
Genau, ja. Genau.
Und du hast jetzt schon diese Beziehung angesprochen, die große Liebe mit der Antonie Wagner, die eben auch relativ kompliziert war, auch wie aus seinen Stücken tragisch-komische,
eher tragisch. Er war ja verheiratet mit der Luise Gleich und die war ja schon sehr eifersüchtig. Also da war er schon das erste Mal mit Eifersucht konfrontiert. Er dürfte sie auch ein paar Mal betrogen haben, aber er hat sie nicht wirklich geliebt eigentlich. Aber er war ja sehr dankbar, also er ist bei ihr geblieben aus Dankbarkeit, weil sie immer bei ihm war, weil sie ihn auch, wie er krank war, gepflegt hat. Also das war so eine Dankbarkeitsgeschichte. Betrogen hat er sie, ja, das weiß man unter anderem wahrscheinlich auch mit der großen Schauspielerin Therese Krones.
Mhm.
auch eine ganz bekannte Schauspielerin in Wien gewesen. Und es gab Damen. Ja, er hat die Luise halt einfach nicht geliebt, aber nachdem er die Antonie kennengelernt hat, das war dann tatsächlich seine große Liebe. Aber die war auch eifersüchtig, nämlich auf die hübschen Mädels im Theater. Aber er war auch eifersüchtig. Ist ja nicht so, dass er es nicht gewesen wäre, weil sie war auch sehr hübsch, jung, jünger als er.
Ich habe allerdings gesehen, dass eben diese Affäre mit der Therese Grünthal, heißt sie, gell?
Krones, also ist eine andere.
Und diese Therese Krones, die hat er entdeckt.
Ja, genau, die Therese Krones, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Die hat auf einer Wanderbühne bei ihren Eltern gespielt in Ungarn.
Mhm.
Und die hat er dort entdeckt und man sagt, dass sie unbedingt nach Wien wollte.
Mhm.
Und er war ja schon am Theater in Wien. Und man sagt, sie hätte ihm sexuelle Dienste geleistet oder angeboten zumindest, damit er sie dann mitnimmt nach Wien, was er auch getan hat. Inwieweit das stimmt, weiß man nicht. Aber sie wurde dann sehr, sehr bekannt und sehr berühmt. Und die sind auch ein Leben lang befreundet geblieben, also der Raimund und die Therese Krones. Vermutlich gab es wirklich auch tatsächlich ein Verhältnis.
Ah, okay, also tragische Frauengeschichten,
ja,
weirde Geschichten
sicher,
prägen obwohl, das Leben. Ja.
Wie gesagt, mit der Antonie hat er ja dann wirklich die Liebe seines Lebens gefunden, hatte nur mehr mit der Eifersucht zu kämpfen, mit seiner eigenen und mit ihrer. Aber ansonsten dürfte das soweit eine glückliche Beziehung gewesen sein.
Jetzt war er aber ja auch, wie man sagt, ein schwerer Hypochonder.
Oh ja.
Das hat die Beziehung sicher auch nicht einfacher gemacht.
Nö.
Sage ich aus eigener Erfahrung. Weil
sind nicht alle Männer Hypochonder.
Aber die sind sehr anstrengend.
Ja, ich weiß.
Ja. Jedenfalls dürfte das alles insgesamt dazu beigetragen haben, dass er immer eher schwermütiger und ein bisschen weirder Typ so war. Ne?
Das war er sicher, ja. Das war er sicher.
Und man weiß von ihm auch, er hat ja jetzt nicht nur in Österreich geschrieben, gespielt, Regie geführt, sondern er ist auch in anderen Ländern unterwegs gewesen, im Zuge seiner Karriere. Und dann zuletzt eben auch in Deutschland, in Hamburg.
Ja.
1836 war da sein letzter Auftritt. Was wissen wir darüber?
Naja, da wurde er leider Gottes auch ausgebuht. Das heißt, auch oft ist es ihm ja zum Glück nicht passiert. Hat ihn sehr schwer mitgenommen, hat nicht gerade zu seinem Wohlbefinden beigetragen.
Mhm. Ja, scheinbar ist es ihm darauf hin, da er ja dann versucht seine Karriere wurde damit quasi beendet. Und dann ging es ihm danach, sage ich mal, in Richtung der Schwermut, die er mit sich herumgetragen hat, wahrscheinlich nicht recht gut. Und das hat dann so ein bisschen das Ende seines Lebens oder die letzte Phase seines Lebens eingeläutet, ne?
Natürlich, wenn man ausgebuht wird und vor allem, er war ja ein Ehrgeizling auch, natürlich würde ihm das nicht gut getan haben, aber weiß nicht, ob das jetzt unbedingt zu seinem Tod beigetragen hat.
Mhm.
Also vielleicht zu seinem, dass er gesagt hat, ich hänge das alles an den Nagel. Und also er wird schon so ein bisschen auch, wie gesagt, Choleriker war er ja und wenn ihn die Leute ausbuhen, da wird er schon einen Grand gehabt haben, man gescheiten.
Naja, ich habe es mir deswegen so zusammengereimt, weil die Art und Weise, wie er dann ums Leben kam, ist halt schon sehr crazy. Also dann kann es jemandem nicht sehr gut gehen in diesem Moment. Erzähl uns mal, was da passiert ist.
Er hatte einige Ängste und vor allem hypochondrischer Art, also was seine Gesundheit, was ja eigentlich auch ein bisschen komisch ist, weil gerade wenn man eh schwermütig ist, dass man dann auch noch so viel Angst hat zu sterben, ist für mich immer so ein bisschen seltsam.
Mhm.
Weil wenn man sehr am Leben hängt, dass man dann Angst hat zu sterben, ist für mich logischer als anders. Aber gut, ja. Und er hatte einen Hund und da hat er in Pottenstein gelebt, um mit der Antonie bereits, mit der er nie verheiratet war, aber Dauerverlobte sagt man ja gern.
Mhm.
Und dieser Hund hat ihn gebissen. Und er hat sich eingebildet, jetzt ist er mit Tollwut infiziert. Das hat er sich nicht nehmen lassen. Man hat versucht, ihm auszureden. Nein, er ist es hundertprozentig.
Also, sofort. Ohne Symptome zu haben.
Ohne Symptome. Er hatte ja keine Tollwut. Also nein,
ja,
er hatte auch keine
okay.
Symptome. Und sie haben sich dann auf den Weg gemacht, er und die Antonie, von wo er gewohnt hat. Auf jeden Fall sind sie dann mit der Kutsche gefahren in Richtung Baden, weil er dort gewusst hat, dass da ein sehr, sehr guter Wundarzt lebt, nämlich der Rollet, unser Badener Arzt. Und sie haben aber Zwischenstation gemacht, vielleicht ist es ihm nicht mehr so gut gegangen, vielleicht war die Reise beschwerlich, vielleicht hat er Hunger gehabt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall im Gasthaus zum Goldenen Hirschen. Interessanterweise wurde er auch geboren in einem Gasthaus zum Goldenen Hirschen, allerdings in Wien, jetziger Raimundhof. Also auch das war damals ein Gasthaus und hieß zum Goldenen Hirschen. Und das, von dem ich jetzt spreche, in Pottenstein, hieß auch zum Goldenen Hirschen. Und ich glaube sogar zu wissen, dass es immer noch so heißt. steht auch eine Plakette draußen, hier ist Raimund verstorben und so, also man weiß das schon in Bottenstein.
Also auf dem Weg zum Wundarzt?
Dort Station gemacht.
Okay.
Wahrscheinlich entweder um zu essen oder um zu übernachten, also sie hatten aber ein Zimmer genommen. Und dort hat er sich dann in Abwesenheit der Antonie, also die war gerade spazieren, hat er sich erschossen. Also er hat nicht auf den Arzt gewartet, den die Antonie dann sogar gerufen hatte. Also sie hätten gar nicht nach Baden weiterfahren müssen, weil die hat ihn in der Zwischenzeit schon gerufen lassen. Der Arzt war bereits am Weg, er hat sich vorher erschossen.
Yes, also wirklich eine tragische Geschichte.
Das ist so seltsam, das hat auch, glaube ich, wirklich niemand verstanden. Mhm. Der Hermann Rollet hat dann noch die Hirnschale mitgenommen zur Untersuchung und hat sie dann auch behalten.
Wer ist das?
Der Hermann Rollet war der Arzt.
Ach so.
Weil der ist ja dann nach Bottenstein gekommen, der war ja schon am Weg.
Mhm.
Hat nur mehr den Tod festgestellt, hat festgestellt, er hat keine Tollwut, was keine große Überraschung war, glaube ich. Und hat die Hirnschale zur Untersuchung, weil er sich in den Kopf geschossen hat, die Hirnschale mitgenommen und hat sie dann behalten. Und ich glaube, die ist jetzt auch im Rollet-Museum in Baden ausgestellt, die Hirnschale.
Ein sehr gruseliger Badenbezug.
Es haben viele, es gibt sehr viele Badenbezüge.
Kommt uns immer wieder mal unter, wenn wir hier in Baden sitzen.
Ja, ja.
Eigentlich ziemlich weird, dass da schon wieder jemand ohne ein Stückchen vom Kopf oder in dem Fall mit der fehlenden Hirnschale beerdigt wurde, weil die, so wie du gesagt hast, der Arzt sie das eben behalten hat. Ich habe aber auch gesehen in meinen Unterlagen, dass die dann später wieder in den Besitz von der Antoni Wagner gelangt ist.
Mhm.
Und da heißt es, dass die diese Hirnschale bis kurz vor ihrem Tod im Strohsack ihres Bettes aufbewahrte.
Das erinnert mich so ein bisschen an den Kopf vom Heiden.
Wo war der? Der war beim Dachboden.
Oh, im Strohsack.
Aber nicht unterm Bett.
Ah, doch. Im Strohsack.
Ach mein Gott.
Ja.
Was ist da los?
Hast du schon vergessen, gell?
Entschuldigung, es kommen zu viele abgetrennte Körperteile vor.
Zu viele, okay, ja.
Na, sehr arg. Jedenfalls wurden sie dann, weil du gesagt hast, in dem Rollet-Museum, das Schädelmuseum, vielleicht magst du uns so von dem dann noch ein bisschen was erzählen, aber der Schädel, dieser Teil, der wurde dann doch wieder zurückgebracht. 1969 in den Sarg retourniert.
Aber ich bild mir ein, dass er kurzfristig sehr wohl irgendwo.
Genau, da war er auch. Der war hat ihn mitgenommen.
Aber er hat ihn in seine Sammlung quasi inkludiert und hat ihn dann wieder retourniert an die Antonie, oder?
Genau, scheinbar war es so.
Ja.
Hier Strohsack. Aber was war das Rollet-Museum?
Dieser Arzt Rollet, der hat ja alles Mögliche gesammelt. Teilweise sehr makabere Sachen. Zum Beispiel die einzige Totenmaske vom Napoleon. Um jetzt wieder mit Napoleon zurückzukehren, die gibt es ja eben auch im Badener Rollet-Museum. Und auch die Schädelsammlung von dem Anatom Gall, von dem wir auch schon geredet haben, der aufgrund dessen ja dem Heiden der Schädel geklaut wurde.
Genau.
Weil der Fan von dem Gall war ja der Karl Rosenbaum, der ja den Heiden nach seinem Tod ausgraben ließ oder auch selber mitgegraben hat und dem Kopf abgetrennt hat. Und ein Teil der Schädelsammlung von diesem Anatom, diesen Teil gibt es ja im Badener Rollet-Museum zu sehen.
So
und das ist hochinteressant. Mhm. Ich habe mir das angeschaut und mir war vorher gar nicht bewusst, wie viele verschiedene Formen von Schädeln es gibt. Also so unterschiedlich. Und er hat ja behauptet, man erkennt anhand dieser Schädelform das Talent, die Gabe, das musische Talent, dieser Gall.
Aufgrund dieser Annahme hat ja damals auch der Rosenbaum eben diesen Schädel abgetrennt
weil
von Heiden.
Richtig, er wollte wissen,
Genie und so,
ob der Gall recht hat.
Mhm.
Und bei dieser Gallschen Schädelsammlung, das wollte ich noch anmerken, da gibt es ja auch noch so kleine Zettelchen dran an den Schädeln, die ja dieser Anatom, der Gall, eben geschrieben hat. Und das ist so interessant zu lesen, welche Anmerkungen der da gemacht hat zu diesen verschiedenen Schädeln.
Okay.
Also das, wenn man in Baden ist, sollte man sich anschauen.
Verlinken wir auch.
Ja, das Rollet-Museum.
Rollet-Museum. Und das ist echt gruseliger Scheiß, finde ich. Diese anatomischen Sammlungen in der Zeit, wie geil die Leute auf das waren, unglaublich.
Ich schreibe da jetzt gerade das Buch Wien, Wien, nur du allein.
Ja.
Da geht es um die Vergnügungen im alten Wien.
Oh, wie lustig.
Und da geht es eben auch um die Kuriositäten schauen, die es damals gegeben hat, im Prater zum Beispiel. Die Leute haben einfach ein Faible für abgetrennte Körperteile, für Enthäutungen, für alles Mögliche.
Das war so showmäßig alles, gell?
Kuriositäten, Die Leute haben es geliebt.
Ja, die Zeit war einfach eine andere, wenn du da denkst, diese ganzen Hinrichtungen und so, was das für Volksfeste waren.
Ja,
und
total.
So
auch über das habe ich geschrieben, ja. Die Galgenpartys.
Galgenbier. Galgenbierstuhlen und so, ja. Sie da alles lernen mit diesen. Sehr gut.
Sachen, die du nie wissen wolltest, gell?
Du, aber jetzt, da ist ja auch genug sagen wir mal, Potenzial für Gruselorte wieder mal am Start.
Absolut, absolut. Da gibt es mehrere. Ja.
Wo wird hier gespukt?
Hier wird natürlich gespukt, jeweils vor dem Goldenen Hirschen. In Wien zwar habe ich nicht so viel gehört, aber in Bottenstein definitiv.
Weißt du, wo der ehemalige Goldene Hirsch, heutige Raimundhof, ist in Wien?
Ja, der Raimundhof ist auf der Mariahilferstraße im 6. Bezirk und es hat einen wunderschönen Innenhof zu lesen in meinem Buch. Ist ein Running Gag, glaube ich. Also aber wirklich, hat einen sehr, sehr schönen Innenhof und in diesem Innenhof soll er eben spuken und so ein bisschen als Grantler, also eigentlich genau als die Person, die er war oder als dieses Wesen, als diese Figur, die er war. Also nicht fröhlich auf gut Deutsch.
Aber auch im anderen Goldenen Hirschen wird gespuckt.
Genau. Da haben auch schon, habe ich auch einige Geschichten gehört, sehr ähnlich wie in Wien, einfach so herummarschierend, fluchend, schimpfend. Also eher unfreundlich.
Aber ich muss sagen, bevor du jetzt auf den dritten Ort kommst in Wien, wo er spuckt, wo ich öfter mal bin, weil ich liebe diese Gegend in Wien, vielleicht sehe ich ihn dort, das ist fast meine Lieblingserscheinung, wie er da beschrieben wird, im Sinn von schräg ausschauend und nämlich als Rumpelstilzchen bezeichnet.
Ja, echtes Rumpelstilzchen.
Erzähl mal, wo und was.
Das ist in Neustift am Wald, da gibt es eine Tafel, die weist darauf hin, dass er sich an dieser Stelle mit der Antonie Wagner verlobt hat. Also eigentlich ein Ort des Glücks, möchte man meinen. Aber zum Glück hat er ja, wie gesagt, nicht geneigt zum Glücklichsein. Und insofern spuckt er dort, wie du ja schon gesagt hast, als Rumpelstilzchen. Man sieht ihn wieder einmal schimpfen und fluchen und mit den Beinen auf dem Boden stampfend, wirres Haar. Er hat ja ein bisschen eine schräge Frisur gehabt. Also das hat sich mir auch nie erschlossen. Ich habe es mehrfach gehört, aber es hat sich mir nie erschlossen, warum er gerade dort krantig ist, wo er sich doch verlobt hat. Aber gut, vielleicht sind das halt die Seelenreste, die einfach immer wieder nur auf sein Wesen hindeuten, unabhängig davon, welches Ereignis dort stattgefunden hat.
Da sind wir wieder bei den Emotionen auch.
Ja, da sind wir bei den Emotionen. Und es gibt ja noch einen Spukort, wieder in Baden. Wir sind schon wieder, wir kommen immer wieder nach Baden.
Wirbel für Baden.
Ja. Immer wieder. Mhm. Und zwar hinter dem Friedhof, da gibt es so eine schräge Stelle, so einen Abhang, und hinauf geht man dann zur Umfahrungsstraße. Und dort waren sie spazieren, wenn er am Badener Stadttheater gespielt hat, er mit der Antonie, sie hat ihn ja immer begleitet. Und dort sind sie häufiger spazieren gegangen. Und dort hat die Antonie leider Gottes ein Medaillon mit seinem Bildnis drauf verloren, haben sie ihn trotz ausgiebiger Suche nicht mehr gefunden. Wurde viele, viele Jahre später von einem Weinhauer gefunden.
70 Jahre später habe ich gelesen.
70 Jahre später und
das
dann auch verkauft.
Ja. Zuordnen, oder konnte man es nur zuordnen?
Es war sein Bildnis drauf, ja.
Jetzt weiß ich ja, dass du dort an diesem magischen Ort zwischen Friedhof und Umfahrung gerne mit dem Pari spazieren gehst.
Absolut, ist einer unserer Spaziergehwege.
Hast du dort schon mal diesen Mann gesehen?
Nicht gesehen.
Okay. Wie würde man ihn dort sehen? Weiß man das?
Ach, also wieder das Gleiche, weniger grantig, aber einfach nur sichtbar. Mhm. Aber auch nicht gerade mit freundlicher Miene. So habe ich es halt gehört, so in sich versunken mehr. Also mit gesenktem Kopf und so, als würde er ja irgendwie nachdenken und ganz in Gedanken versunken sein.
Okay. Also du sagst Bescheid, falls du ihn auf einem Spazier...
Selbstverständlich. Ich rufe dich sofort an.
Bitte WhatsApp.
Noch von unterwegs.
Sehr gerne. Ja, interessant. Und wieder mal schließt sich die Klammer mit Baden.
Immer. Wieso? Also nicht immer, aber sehr, sehr oft, ja. Die Klammer schließt sich. Alle Wege führen nach Baden.
Alle Wege führen nach Baden. Vielen, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast, liebe Gabi.
Danke, dass ich da sein durfte.
Und bis ganz bald, wo die Geister wohnen.
Sehr gerne.
Servus.
Papa.
Wo die Geister wohnen, verabschiedet sich. Nähere Informationen zu den Inhalten dieses Podcasts, den erwähnten Hintergrundinformationen und unseren ExpertInnen findet ihr in den Shownotes. Folgt uns gern auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine neue Folge zu verpassen. Und auf Instagram unter Wo die Geister wohnen Podcast. Wo die Geister wohnen ist eine Produktion von Happy House Media. Stimme und Sounddesign Asta Kretschi-Schepesta. Bis zur nächsten Exkursion in die Geisterwelt. Schlaft gut, wenn ihr könnt.